Folge Nummer 18, Manstream. Wir sind dabei, heute Part 2 mit Flo, mit Nico und mit Moritz. Flo, wir freuen uns immer noch, dass du diese vielen Kilometer auf dich genommen hast und extra zu uns nach Dachau gefahren bist. Bislang ist es ein super toller Abend.
Absolut, wir kommen ja gerade frisch von der Rooftop hier aus unserem Podcast-Studio zurück, haben ein bisschen die Aussicht genossen und lass uns direkt reingehen. Flo, es ist wirklich schön, dass du immer noch da bist und wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und oben auf dem Rooftop sind wir auf den Punkt gekommen. Du bist ja auch neben allen Dingen, die du eh schon tust, auch noch Trainer einer Fußballmannschaft, also der A-Jugend. Und wir sind hier schon mal an der Frage vorbeigekommen, haben die auch für uns beantwortet und würden sie jetzt aber gerne auch dir stellen und von dir beantwortet haben. Was würdest du denn deinem 25-jährigen Ich sagen?
Das ist eine gute Frage.
Dafür sind wir bekannt.
Auch daran sind wir schon gescheitert.
Aber massiv. Also hast du einen Punkt gerade jetzt bei dir in deiner Funktion eben als Trainer, wo du mit jungen Menschen zusammenarbeitest, wo du sagst, das ist dir wichtig, da legst du Wert drauf,
ja, also denen mitzugeben? Ich glaube, meinem 25-jährigen Ich kann ich nicht das sagen, was ich den Jungs heute sagen muss, weil sich das komplett geändert hat. Ja. Ich versuche meinen Jungs Disziplin, ich versuche meinen Jungs Euphorie, ich versuche meinen Jungs Geilheit beizubringen für diesen Sport, für dieses Teamerlebnis, wo Woche für Woche stattfinden könnte. Aber emotional, wie ich das mit 25 gelebt habe, ist es tatsächlich nicht mehr. Mhm. Hat auch was mit dem zu tun, früher gab es halt noch keine sozialen Netzwerke. Da war der Treffpunkt, war der Fußballplatz. Demnach waren immer alle da. Da hast du alles ausgemacht. Da hast du dein Wochenende geplant. Da bist du mit alle durch dick und dünn gegangen. Das ist mittlerweile heute ganz anders. Also ich darf hier nicht zu viel verraten, weil vielleicht meine Jungs auch den Podcast hören. Ich bin sehr stolz, dass die Jungs auf mich hören. Ich bin stolz, dass ich eine Entwicklung sehe bei den Jungs, auch in meiner Sache eine Entwicklung sehe, alle, so weit es geht, an einem Strang ziehen. Aber das Leben heute als 25-Jährige ist was komplett anderes, wie wir als 25-Jährige gelebt haben. Ich glaube auch, ich könnte meinem 25-Jährigen Ich gar nicht sagen, weil ich würde alles genau wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Mit ein paar Abstriche, wo mir jetzt keiner einfällt. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass ich früher viel besser Englisch reden hätte können.
Ja.
Also das hängt mir immer noch nach. Also ich kann sehr gutes Broken English, wenn ich besoffen bin, kann ich hervorragend Englisch, wie jeder andere auch. Mhm. Aber das hätte ich damals so anders gemacht. Aber grundsätzlich, ich hätte alles genauso gemacht. Und vielleicht hätte ich ihm gesagt, bleib am Ball, mach's weiterhin so. Und es kommt sowieso alles, wie es kommt. Das ist so ein Leitspruch, den ich immer irgendwie im Hinterkopf habe. Es kommt tatsächlich so, wie es alles kommen soll. Und deswegen, glaube ich, kann ich die Frage nicht wirklich so beantworten, weil sich das Leben heutzutage einfach geändert hat.
Aber würdest du dich trauen oder kann man das deiner Meinung nach bewerten? Weil ich höre da so ein bisschen eine Wertung raus. Siehst du so, dass es deiner Meinung nach früher besser war?
Natürlich. Hm. Also natürlich in dem Sinne, dass ich das heutige Leben als 25-Jähriger gar nicht wirklich einschätzen konnte, bevor ich die A-Jugend trainiert habe. Mhm. Das kann ich erst jetzt einschätzen, wie die so leben. Mhm. Zumal die auch nicht 25 sind, die sind 17, 18.
Ich wollte gerade sagen, also A-Jugend genau. Ist ja, glaube ich, noch ein bisschen anders.
Genau, aber selbst alle anderen, die 25 sind, man sieht es an Kollegen, Mitarbeiter etc. pp., es ist nicht so. Früher war halt die Wertigkeit auf 2, 3 Sachen hast Wert drauf gelegt. Heutzutage ist ja, sag ich mal, der Bauchladen viel, viel größer. Also früher gab es ja nur Fußball oder Musikverein im Dorf oder in der kleinen Stadt. So heutzutage gibt es ja sämtliche Möglichkeiten. Plötzlich hat jeder einen Basketballverein, es gibt Tanzvereine, überall gibt es Yoga. Klar, dann das Smartphone. Es gibt einfach andere Möglichkeiten.
Also als Junge, der aufgrund fehlender Möglichkeiten zum Fußballspielen gezwungen wurde quasi, kann ich sagen, ist das ja wiederum eine Verbesserung, dass wir es heute haben.
Auf jeden Fall ist das eine Verbesserung. Aber ich würde es nicht missen wollen, wie ich das damals gelebt habe. Mhm. Also darum sage ich, ich würde nichts anders machen. Alle, also die Freundschaft mit dir, die geht schon 15 Jahre, aber meine Freunde, mit denen ich durch dick und dünn gehe, mit denen war ich schon bei den Bambinis oder in der F-Jugend unterwegs. Mhm. Und das hält immer noch an. Ja. Also, und ich glaube, das gibt es in dieser Form nicht mehr. Mhm. Nicht mehr so extrem.
Also ich finde da vieles gut dran und auch vieles so, da bin ich ein bisschen wehmütig. Ne? Ich oute mich ja hier regelmäßig als jüngster Boomer. Aber wir haben vorhin draußen geredet, du bist auch ein 87er Baujahr und ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, da kannte man die Telefonnummer von dem Festnetz von den Eltern noch auswendig. Ja. Könnt ihr jetzt auch Nummern hier noch droppen, tatsächlich.
Ja. Heute also noch, ja.
2984 11 war unsere alte. Ja. Ihr wisst nicht, in welcher Stadt, ruft an. Aber Spaß beiseite. Und dann hat man da so angerufen und hat gesagt so, ja, hallo, hier ist der Moritz. Ich wollte fragen, ob der Philipp vielleicht zu Hause ist und Zeit zum Spielen hat.
Ja.
Oder man hat da auch wirklich einfach eiskalt geklingelt, wie, genau. Wie so ein Verkäufer von der Telekom oder so. Und hat gesagt so, ja, hallo, darf der Philipp denn zum Spielen rauskommen? Und das war nicht immer cool. Deswegen hat man das ja auch oft schon, wie du gesagt hast, auf dem Bolzplatz oder in der Schule verabredet. Hat gesagt, ey, um 14 Uhr bei dem großen Baum, der da hinten bei dem Bolzplatz steht oder so. Und da hat man sich getroffen. Und ich finde, diese Verbindlichkeit, die man damals hatte, die hatte schon auch was. Ich möchte jetzt nicht nur in Nostalgie schwelgen. Ja, es war nicht alles cool und nicht besser als heute. Aber das ist so ein Teil, da habe ich auch ein bisschen gelernt, zuverlässig zu sein. Weil du hattest nur diese Option. Ja. Und heute schreibst du in WhatsApp, ey, ich komme eine Viertelstunde später oder so.
Ja, also völlig normal.
Einer hat zum Beispiel mal geschrieben, ich kann heute nicht ins Training kommen. Ich esse mit meiner Familie zu Abend. Mhm. Punkt. Dann habe ich den so 3 Tage später im nächsten Training gesagt, hey, komm mal kurz her. Dir ist schon bewusst, dass jeder mit seiner Familie jeden Abend zu Abend ist. Also es ist keine Ausrede. Was war denn los? Ja, meine Mama hat 60. Geburtstag gehabt. Ich so, ja, dann sag mir doch, dass deine Mama 60. Geburtstag hat. Also und das wäre früher nicht passiert. Früher musste ich beim Trainer anrufen und sagen, hi, ich bin der Flo, ist der Herr Meier da?
Ja.
Ja. Schatzi, komm mal, da ist der Flo. So, am Telefon. Dann hat es 3 Minuten gedauert, bis er überhaupt am Telefon war. Und habe ich gesagt, ja, ich kann heute nicht ins Training. Warum? Und dann musst du dem erstmal erklären, warum nicht. Und der hat halt kaum was durchgehen lassen. Also du bist dann zu 80% trotzdem irgendwie ins Training gegangen, wenn er dich dann halt so gecasht hat, dass du dann halt hin bist. So. Und das hat sich schon verändert, diese Verbindlichkeit. So. Und das war früh, finde ich, schon besser. Auch, sage ich mal, für uns als Jugendliche waren wir mehr auf uns alleine gestellt. Mhm. So, heute.
Aber im positiven Sinne.
Ja, gesehen, genau. Ja. Du kannst halt heute mit einem Satz absagen.
Ja.
Früher hat es dich dann doch nur, hat er dich an die Ehre gepackt.
Ich mach,
oder selbst meine Mama hat es mir früher verboten. Die hat gesagt, wie, du gehst heute nicht ins Training. Mhm. Ja, keine Ahnung. Da hätte ich nie gesagt, es kommt eine Serie oder ich hätte das oder ein bisschen Kopfweh oder ein bisschen Zwicken oder so. Selbst die hätte mich weggeschickt. Ja. Und das ist halt heute nicht mehr so.
Ich hab aber ein Gegengewicht dazu. Und das habe ich letzte Woche gelernt, also jetzt diese Woche, muss man sagen. Ein Kollege von mir, der spielt Fußball auch. Und die sind, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich wurde jetzt zur 11 der Liga gewählt. Und ich dachte so, hey, was ist das denn? Und dann zeigte mir so eine App, die die haben. Da haben die ganzen Zusagen und Absagen fürs Training. Da schreiben die auch noch einen Kommentar rein. So, komm nicht, Bruder, Doppelschicht, Walla, Krise oder so. Und die. Und,
ja. Ja, genau so ist
und,
es. Ich finde den Bumper nicht, ich würde den jetzt gerne drücken.
Ja, aber auf der anderen Seite können dann auch die Spieler halt das Spiel bewerten. Also da haben sogar die gegnerische Mannschaft, er hatte einen perfekten Hattrick. Ich habe mir das erklären lassen: das ist ein Tor mit rechts, eins mit links und eins mit dem Kopf, das er reingebracht hat. Also mega krass. Und da haben sie ihn zur 11 der Liga für diese Woche oder Monat oder was auch immer gewählt. Und ich sag, das gibt doch so viel Selbstbewusstsein dann auch und so viel Bestätigung, das finde ich schon auch geil.
Ja, absolut. Und da hast du es ja wieder. Weißt du, du kannst ja du kannst jetzt primär gegen die Technik sein und wahrscheinlich der eine Teil, merke ich gerade selber, knarzt bei mir, zu sagen, ja, das ist ja ein Tool, womit ich noch leichter absagen kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, was Motivation schaffen kann.
Nee, also ich kann da nicht mitgehen.
Ja.
Meine Oma ist verstorben. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier reinpasst, aber ich sag's jetzt einfach. Und dann habe ich mal so einen Tag gebraucht, dass ich bei meiner Oma in der Wohnung oder im Haus mal so Sachen mir alles anschaue. Mhm. Und da habe ich einen Ordner gefunden, in welchem meine Oma jedes Mal, wenn ich in der Zeitung erwähnt wurde, ausgeschnitten hat. Mhm. Und das war halt so ein dicker Ordner, der ging über 7 Jahre und das waren Zeitungsartikel, das cool. waren geschriebene Zeitungsartikel. Und klar stand da drin, Tor geschossen etc. Mhm. pp. Genau das gleiche wie heutzutage auch. Heutzutage nimmt man das, dann reposten das alle und dann muss er halt ein Bier bringen. Mhm. Das heißt, eine Motivation ist es nicht unbedingt, weil es fast willkürlich ist. Die Spiele werden nicht angeschaut, sondern man sieht halt die Statistik, okay, der ist drin. Früher war das aber so, da haben die dir noch in der Zeitung geschrieben, wie das Spiel gelaufen ist und warum diese Aktion dann gut war mit Bild. Also das hat schon mehr beflügelt. Und das Witzige war, ich habe das dann mit meiner Mama angeschaut und mit meiner Frau. Und dann war da zum Beispiel, wie sagt man, Sommerloch. So, und dann war da halt so ein Abspann drin von der Saison. Und dann stand da zum Beispiel drin, Markus Blum und Florian Huber standen verletzt am Spielfeldrand dran, tranken Bier und schauen ihrer Mannschaft zu. Selbst das stand, nee, aber selbst das stand damals in der Zeitung, Südwestpresse, Schwäbische Zeitung. Und das war damals, nee, das war damals Social Network.
Ja.
Genau war der Redakteur, das war auch kein Kollege, aber ein Bekannter von uns, der vielleicht 5, 6 Jahre älter war als wir, den wir auch auf jeden Bauernfest, sagt man ja, getroffen haben irgendwie. Aber das war Social Network, das war noch, der musste sich noch was überlegen. Wenn du heute zum Beispiel so einen Artikel liest, ist das, also da steht dann halt dran, Tor 1 Moritz, Tor 2 Nico, Spiel, die waren besser, die waren schlechter. Da ist nicht mehr. Und ich glaube, auf einem gedruckten Zeitungspapier, Zeitung kann ich auch heute noch riechen, war das viel mehr wert. Also das war echt brutal, als ich den Ordner dann gefunden habe. Deswegen kann ich nicht so mitgehen, weil die das gar nicht wertschätzen, wie das sein kann, weil einfach jeder willkürlich in den Social Media halt mittlerweile irgendwelche Reels postet. Also wenn ich einmal eine Kreisliga-Mannschaft Reel angeschaut habe, kommen da halt 30. So, und dann finde ich das nichts Besonderes
mehr. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so präsent ist und dass es auch so als vergänglich wahrgenommen wird.
Ja.
Ich habe mich ja vorhin schon als Nicht-Fußballfan geoutet. So, ich schaue das ganz gerne, aber war da nie so mit Herz dabei, richtig. Und das finde ich schon eine spannende These. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, das war damals so ein bisschen wertbeständiger für dich? Also irgendwie Erlebnisse oder so?
Also ich sag mal, Fußball halt damals war das Schmiermittel der Gesellschaft. Ich sage ja grundsätzlich immer, Alkohol ist Schmiermittel der Gesellschaft, das ist aber überall auf der Welt so. Aber früher, da waren einfach drei Seiten voller Kreisliga-Fußball, Kreisliga-Bezirksliga-Fußball. Also da ging man schon runter bis zur untersten Liga. Das gab schon jedem die Wertschätzung. Und dann sind die Jungs auch immer dran geblieben. Da war jede gelbe Karte hinterlegt, da war jede rote Karte hinterlegt. Also das fand ich dann schon, sage ich mal, sehr, sehr wertschätzend. Und irgendwie wollte da auch jeder rein.
Das war auch der Abschrecker für mich, weil ich dann irgendwann, meine Eltern waren halt keine Fußballfans so, und ich habe dann irgendwann mit 7 oder 8 wahrscheinlich so beschlossen, so, Alter, so tief, wie die alle um mich rum in diesem Game schon drin sind, ja. Die kennen dann schon die Tore von 94 und 89. Da komme ich nicht mehr hinterher. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, kümmere dich um was anderes. Aber wie ist denn das auf dem Platz? Das würde mich mal interessieren, weil, wo du sagst, Schmiermittel der Gesellschaft. Ich meine, da gibt es ja bestimmt einen Haufen Eltern, die damals, so wie heute, oder ist es anders, einfach jeden Samstag da stehen und zuschauen und dann trifft man den aus der Nachbargemeinde oder so. Hat sich das verändert?
Hat sich auch verändert. Also ich muss sagen, da bin ich in einem sehr starken Verein, weil die Eltern da ziemlich hinterher sind, dass es den Jungs gut geht. Das heißt, da gibt es auch mittlerweile Bewirtung an Spieltagen von der A-Jugend.
Wow.
Das läuft schon gut, aber das ist nicht so auf jedem Sportplatz. Also das sieht man schon. Und mittlerweile sind die Vereine ja alles Spielgemeinschaften, weil ein Verein kriegt nicht mehr diese 15 Leute zusammen, die du brauchst, ein richtiges Fußballteam auf die Beine zu stellen. Das heißt, hier tun sich dann mehrere Vereine zusammen zu einer Spielgemeinschaft. Das war damals nicht so. Da hat jeder Verein seine 20 Mann gehabt und dann ging es los. Also das hat sich schon ein bisschen verändert. Mit dem Erfolg kommt natürlich auch das Publikum. Das heißt, wir sind gerade ziemlich gut, deswegen haben wir gerade ziemlich gut Zuschauer und das ist so das Gesprächsthema, so sei mal in meiner Runde. Und wenn es nicht läuft, dann eben nicht. Ja, das würde ich so sagen. Aber ich sage mal, Fußball, Schmiermittelgesellschaft, ich meine, jeder weiß, dass Bayern jetzt am Mittwoch das Riesenspiel abgeliefert hat. Mhm. Egal, wo ich am Donnerstag hingekommen bin, egal, ob es im Kundengespräch war, egal, ob es bei Kollegen war, überall, Algorithmus, Instagram, überall war ja nur noch dieses Thema präsent. Und deswegen sage ich, das ist immer noch sehr, sehr...
Da sprichst du was Spannendes an, weil genau... also ich finde es gerade für den Algorithmus gesprochen, weil zum Beispiel ich selber bin damit null bespielt worden. Wenn ich nicht beim Heimfahren die ganzen Fanbusse gesehen hätte oder wahrgenommen hätte, weil sie auf der Autobahn waren und die Trikots gesehen hätte, ich hätte das nicht mitbekommen. Soweit ist bei mir der Algorithmus schon in der Bubble. Also ich glaube, du musst echt regelmäßig irgendwie deinen Verlauf löschen, dass du das überhaupt noch dran bist. Und das
ist das. Das Schöne ist ja, du hast die Fanbusse gesehen. Also hast du ja trotzdem irgendwie, war das präsent, dieses Thema.
Ja, natürlich, klar. Und weil ich jetzt nicht ganz fremd davon bin, das schon, aber auf Social Media oder so ist mir nichts davon angezeigt worden, tatsächlich.
Okay.
Also das ist krass, ja.
Und noch kurz, noch eine witzige Story. Als ich diesen Ordner aufgemacht habe, ja, da kam dann auf einer Seite Ehingen Süd, schießt den SF Kirchen ab. SF Kirchen, mein Heimatverein. Und auf dem Bild war ich und ein gewisser Herr Philipp Burgbraun, der mit mir jetzt 10 Jahre später zusammen in der A-Jugend spielt. Mhm. Dem habe ich ein Bild gemacht und geschickt. Und er sagt, das ist ja unglaublich, dass du das aufgehoben hast, weil ich sag mal, im Social Media wäre das nie passiert. Ja. Genau, das heißt, meine Omi hat das aufbewahrt. Ich habe es dem geschickt, wir haben alle eine Freude gehabt und haben drüber gelacht und habe es nochmal 3-4 Kollegen geschickt. Das war ein super Aufhänger. Das wird es heute nicht mehr geben.
Ja, deswegen, also ich finde es ganz schön. Vielleicht habt ihr auch so eine Dinge. Also wir machen zum Beispiel mit der Kleinen jedes Jahr, also das ist jetzt 2, so ein Fotobuch tatsächlich, wo wir aus dem letzten Jahr zu ihrem Geburtstag quasi die schönsten Bilder einfach reinpacken, dass das noch irgendwo präsent ist. Also ich habe zwar eine Dropbox, wo jedes einzelne Bild reinkommt, aber ich finde, du schaust dir das nicht so an, wie wenn du es haptisch anfassen kannst. Habt ihr sowas?
Also wir schenken tatsächlich den Schwiegereltern, also Oma und Opa, immer einen Jahreskalender zu Weihnachten. Und da haben wir das drin und die suchen wir schon ausgewählt aus. Und ansonsten, ja, wir haben natürlich ein paar geteilte Ordner, auf dem iPhone einfach. Und da kommt auch alles rein. Aber da sind wir eher digital.
Ja. Wir haben auch die klassische Kalender. Und vom ersten Jahr haben wir ein Buch, wo dann alles drinsteht mit kleinen Bildern. Ja. Aber jetzt so zum zweiten Jahr, glaube ich nicht. Also mein Smartphone ist voll.
Natürlich. Ja, klar. Ihr habt mir gerade, oder Moritz, du hast mir gerade eine krasse Kindheitserinnerung gebracht, weil mir ist gerade aufgefallen, das war genau die Zeit, wo wir Festnetz noch telefoniert haben, wo du ja jemanden angerufen hast oder du hast eine Nummer gewählt und du wusstest nicht, wer dran geht. Mhm. Du hast dann im Haushalt angerufen, du hast dann einfach nur gebetet, ist es die Mutter, also ist es hoffentlich nicht der Papa meistens, komischerweise war es bei mir, ich weiß nicht, weil die alle böse waren, aber das ist auch sowas, gibt es heute nicht mehr, haben wir nicht mehr.
Finde ich aber eher positiv.
Ja, also, natürlich, ja, klar. Ja. Aber dieses auch dieses Abholen, ich weiß noch, ich hatte eine Situation, du hast halt früher gewusst, wenn du dich verabredet hast und jemand ist nicht erschienen, hast du gewusst, jetzt stimmt was nicht in dem Moment. Mhm. Ich hatte einmal die Situation, dass ich auf einen Freund gewartet habe, der ist dann tatsächlich auf dem Weg dorthin vom Auto angefahren worden, vom Fahrrad runter. Gott sei Dank jetzt nicht viel passiert, aber hast dann auch gewusst von der Verbindlichkeit her, jetzt ist gerade irgendwas außerhalb von der Norm.
Ich finde auch noch interessant, das ist auch noch eine Kindheitserinnerung, wenn du nichts vereinbart hattest, gab es ja so ein paar Orte, wo deine Freunde waren.
Ja.
Und dann bist du die so abgeklappert, so mit dem Radl irgendwie, schnell dahin und dahin und so. Wenn du keinen gefunden hattest, ja, dann war der Nachmittag richtig versaut.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Auch generell dieses Gefühl, dass du nicht wusstest, wie verläuft der Rest des Tages.
Ja.
Haben wir nicht mehr.
Ja.
Hat man ja auch gar nichts mehr ausgemacht. Also ihr wusst, wir kamen mit dem Schulbus heim, wenn du bis zur 6. Stunde hattest, dann war es 2:30, Rucksack ins Eck geworfen, kurz die Nudeln runtergespachtelt und ab den ersten Kumpel abgeholt. Und da haben wir uns alle entweder auf dem Bolzplatz oder auf dem Basketballcourt getroffen und haben dann zockt, bis Sonne untergegangen ist.
Ja.
Da hat auch dann niemand anrufen können und gesagt, komm jetzt mal heim, Bub. So, da ist mal irgendwann heim und hat dann alles in Kauf genommen, was so zu Hause passiert. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Ja. Also das sind schöne Kindheitserinnerungen auf jeden Fall.
Ich glaube, da haben sich die Eltern auch nochmal anders Sorgen gemacht. Also könnte ich mir vorstellen, weil jeder von uns kennt das, nehme ich auch mal an. Es ist gerade so schön. Ja, du musst um 7 daheim sein. Es ist halt 7:15 und das Fußballspiel ist noch in vollem Gange und du so, ja komm ey, da gibt es daheim halt einen Föhn, aber das nehme ich jetzt in Kauf. Ne?
Die haben wir alle gebraucht,
das diese Föhns. Ja,
ich wollte auch diese Föhns.
Ja. Ich habe viel dafür getan,
ich wollte sie unbedingt.
Ja, richtig und auch wichtig.
Stark.
Ja, lass uns doch mal kurz nochmal im Job reingehen. Hast du was, wo du sagst, das ist das größte Missverständnis über deinen Job? Weil das interessiert mich besonders, weil unsere Jobs ja fast gleich sind.
Also grundsätzlich glaube ich, dass das größte Missverständnis in unserem Job darin liegt, dass oft unsere Kunden denken, wir sind so Autodantler, die irgendwo auf einem Parkplatz in so einem schlechten Container sitzen und ein Auto verkaufen möchten, wie es eben so immer dargestellt wird. Das heißt, wir sind ja in der Gesellschaft nicht so beliebt mit unserem Job, aber mit dem Job, was ich mache, sage ich mal, ich betreue Fuhrparks von großen Firmen, hat es nicht mehr viel zu tun. Also ich glaube, das ist ein sehr großes Missverständnis. Auch teilweise ist es so, dass es immer hin und wieder mal noch vorkommt, dass dann teilweise der Ton gegenüber mir tatsächlich immer noch nach 16 Jahren von gewissen Leuten dann nicht angemessen ist, weil sie eben denken, ich bin halt so ein Billo-Dantler, so ein Billo-Auto-Dantler, aber dem schiebe ich dann auch einen Riegel vor. Ich glaube, ich habe mir meinen Namen gemacht mit dem, was ich tue, und ich glaube, die meisten wissen das zu schätzen, aber ich glaube, die Gesellschaft, die weiß nicht, was da dahinter steckt. Wobei, wie gesagt, wir sind ja keine klassischen Autoverkäufer mehr, die tatsächlich im Showroom sitzen und warten, bis der Moritz reinkommt und ein Auto kaufen möchte. Das hat sich geändert.
Ja.
Wird sich auch in Zukunft nochmal drehen, denke ich.
Bin ich auch davon überzeugt, ja. Es ist so vom Grund auf her, also gerade jetzt auch an unsere Kolleginnen und Kollegen, die eben in den Schauräumen sitzen, habe ich immer noch die Wahrnehmung, und das ist das Einzige, was in dem Job, glaube ich, gleich geblieben ist, dass viele der Meinung sind, sie betreten jetzt das Autohaus und stehen dann vor dem Verkäufer oder der Verkäuferin und haben jetzt quasi einen Kampf zu führen. Mhm. So dieses Klassische, was in allen Medien oder auch in Filmen betitelt wird, ich muss jetzt hier einen Preiskampf oder eine Rabattschlacht oder der, wenn ich jetzt mich nicht so und so verhalte, dann kriege ich dieses und jenes nicht. Das nehme ich schon wahr, und da sind, glaube ich, viele Vorurteile unterwegs, die lange schon ausgeräumt gehören. Ja,
ja, wobei, spannend. Wobei das heutzutage auch dem geschuldet ist, dass natürlich viele in den Showrooms nicht mehr die sind, die 15 Jahre da sind. Also grundsätzlich, wenn ich ein Auto kaufe und beim nächsten Besuch zum Autohaus, zum Beispiel zu einem Kundendienst, sitzt da halt der nicht mehr.
Ja.
Das passiert ja so oft, das dreht sich.
Fluktuation im Vertrieb ist immens. Wie ist es bei euch in der Branche, Moritz?
Relativ stabil. Also die meisten, die in der Branche sind, also wenn, dann fluktuieren die in ein anderes Unternehmen. Aber also viele gehen vom Versicherer zum Dienstleister zum Beispiel und vom Dienstleister zum Versicherer. Mhm. Aber das bleibt in der Branche. Was ich halt wahrnehme, und das ist jetzt wirklich laienhaft formuliert, ist halt auch, dass es verschiedene Arten von Vertrieblern gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wir haben in der Branche ein paar, die wirklich vertrieblich unterwegs sind. Wir haben ein paar in der Branche, die einfach ein volles Adressbuch haben und das auch überall hin mitnehmen und da einfach part of the game sind. Und wir haben, und das ist das, was ich im Autohaus noch nie verstanden habe, weil ich kenne unheimlich viele Menschen, mir selber ging es noch nie so, aber wenn man da so reingeht, dass man so Geschichten hört, dass man gar nicht bedient wird oder dass man gar nicht beachtet wird oder so. Ich meine, heutzutage kannst du ja noch in kein H&M reingehen, ohne dass sich eine Verkäuferin anspricht, was du suchst, ja. Und im Autohaus machen viele eben die gegenteilige Erfahrung. Und das fände ich mal ganz spannend. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Kunden, die da reinlaufen, gar nicht angesprochen werden?
Ich habe da eine Theorie dahinter, weil du im Autohaus, also Autohaus ist jetzt beispielsweise ein Punkt, wo du verschiedene Anlaufstellen hast. Du hast den Service, du hast den Vertrieb, du hast den Teiledienst. Also das heißt, Menschen kommen rein und haben unterschiedliche Bedürfnisse, warum sie jetzt in dem Moment das Haus betreten. Und ich glaube, dass da ganz häufig der Fehler passiert, dass der eine davon ausgeht, dass derjenige was von dem anderen möchte.
Ah.
Ja, nur... Und da sind wir heute ja auch schon dran vorbeigekommen, was ich immer ganz schwer akzeptieren kann, ist, wenn jemand nicht begrüßt wird. Mhm. Weil ich selber, also ich hab's ja schon gesagt, dass mein Vater hatte früher selber einen Friseursalon und wir haben direkt darüber gewohnt und es war klar, dass wenn ich von der Schule heimkomme, dass ich meinen Vater begrüße und es war aber auch klar, wenn ich in den Friseursalon reingehe, dass ich die Kunden so wie die Mitarbeiter grüße. Mhm. Und da hat mein Dad sehr viel Wert drauf gelegt und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar dafür, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit und viele machen das ja nicht, weil sie böse sind oder weil sie unfreundlich sein wollen, sondern weil sie es auch ein Stück weit dann nie irgendwo mal mitbekommen haben auf ihrem Lebensweg.
Genau. Ich hatte immer die Angst, dass es so diese Abwehr von Probefahrtourismus ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema ist, ob es das wirklich gibt. Das wäre mal eine Frage an euch beide, dass da wirklich Leute reinkommen, die einfach nur mal so ein Auto fahren wollen oder so.
Klar, ja. Also gibt es ja, aber ich glaube, durch 3, 4, 5 Fragen bekommt man das ja auch raus. Ist es eine Spaßfahrt oder ist es keine Spaßfahrt? Ich finde, also ich bin früher auch im Showroom gesessen, du auch, Nico. Ja. Bei uns war das nur so, wir sind von zu Hause aus so erzogen worden, erstmal Hallo zu sagen und dann habe ich eigentlich grundsätzlich immer gefragt, kann man ihnen weiterhelfen, unabhängig, ob sie zum Teiledienst oder in den Aftersales möchten. Mhm. Und daraus ergaben sich dann tatsächlich immer Gespräche. Ich meine, letztendlich, früher hat man gesagt, das erste Auto verkauft der Verkäufer, das zweite der Service. Genau. Ich habe mir dann immer gesagt, das erste Auto verkaufe ich, das zweite auch und das dritte auch und das vierte auch und das fünfte auch. Und irgendwie, das war so mein Leitsatz. Dann habe ich gesagt, ich brauche keinen Service, um ein Auto zu verkaufen. Letztendlich bin ich mir dann selber eben treu geblieben und deswegen sind wir dann auch vielleicht zu dem geworden, was wir heute sind. Weil ich sehe schon auch so, dass einfach auch hier die Menschheit sich ein bisschen verändert hat und die Leute eben nicht mehr so miteinander sprechen. Man sieht es auf der Straße, jeder schaut ein Smartphone, die sagen nicht mehr Hallo auf der Straße. In den Dörfern vielleicht ja, aber also ich kenne es nicht anders, darum kann ich es nicht sagen, aber ich mag natürlich, wenn Leute nicht Hallo zu mir sagen. Ich glaube, das ist so der Grundstein im Autohaus.
Ist ja auch so, ich meine, ich gehe mal davon aus, jeder wie hier im Raum, so wie auch viele von den Hörern, wenn sie jetzt ertappt fühlen, also jeder war schon mal in einem Fitnessstudio angemeldet. Ist einfach eine These, die ich jetzt im Raum stehe, ohne es zu überprüfen, oder fast jeder. Und genauso viele haben sich angemeldet, sind nicht hingegangen. Also da hebe ich jetzt auch mal die Hand für mich. Aber am Ende vom Tag, was ich im Fitnessstudio wahrgenommen habe, ist, wenn du an jemanden vorbeigehst das erste Mal und du grüßt den nicht, dann ist das etwas, was bleibt. Das zieht sich über Jahre hinweg. Mit dem grüßt du dich dann auch nicht mehr. Und genauso ist es umgekehrt. Und ich glaube, das ist dann so das klassische Beispiel auch. Und klar, ich verstehe das, am Dorf hast du, da gehst du einen Gehweg entlang und dann kommt dir vielleicht ein-, zweimal jemand vorbei, wenn du jetzt in München in die Fußgängerzone gehst und da versuchst, jeden zu grüßen.
Ganz klar.
Ja, da ist der Samstag schnell rum, gell?
Ja, aber du musst ja auch die grüßen, die dir dann irgendwie bekannt sind. Darum sage ich ja.
Absolut.
Wenn ich durch München laufe und ich sehe dich, sage ich ja auch Hallo. Wenn ich Moritz sehe, sage ich auch Hallo. Wenn ich Kunde sehe, sage ich da auch Hallo.
Ja.
Und laufe nicht an dem vorbei.
Die Wertschätzung ändert sich, ganz genau. Und das ist ja auch der Punkt. Also ich glaube, wenn du jetzt auf die Vertriebler zurückzukommen oder Vertrieblerinnen, wenn du hungrig bist in dem Job, du musst ja einen gewissen Hunger einfach mitbringen, du musst eine Motivation mitbringen. Und dann ist ja derjenige, und wenn er nur irgendeinen Öldeckel oder irgendwas, einen 7-10er Deckel gerade kaufen möchte, dann ist der aber zumindest schon mal da, der weiß, wo dein Haus ist und der wird sehr wahrscheinlich wiederkommen. Und dann war da auch bei mir damals immer die Intention, ich bin jetzt freundlich zu dem, einfach von Grund auf, weil ich ja die Chance haben möchte, ihm dann auch irgendwann mal vielleicht...
Muss man das ja auch langwierig sehen. Ja. Letztendlich haben viele ja heutzutage die Ausdauer nicht mehr. Deswegen dreht sich das Rad so oft in den Autohäusern, weil viele sagen, okay, ich habe jetzt mal 4 schlechte Monate gehabt. Das ist, glaube ich, nicht mein Job. Und ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Die Ausdauer heute ist nicht mehr so wie früher.
Ja, es ist auch nicht leichter geworden, das auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir da gerade an der Motivation vorbeigekommen. Hast du einen Punkt, wo du sagst, was dich wirklich motiviert?
Also ja, ich möchte immer der Beste sein beim Job. Und es geht gar nicht gegenüber meine Kollegen, sondern es gibt so viele Anbieter, die Autos bauen und es gibt heutzutage vor allem keinen Hersteller mehr, der ein schlechtes Auto baut. Es gibt nur noch Leute, die das verschieden vertreiben und deswegen stehe ich eigentlich auf und möchte der Beste sein in dem, was ich tue. Und deswegen kriegt auch die Anfragen, die kommen, meinen größten Respekt. Das heißt, ich bin relativ schnell im Antworten. Ich bearbeite meine Aufgaben nach Priorität. Das heißt, angebotene Verträge, die werden umgehend gemacht. Alles andere, was keine Priorität hat, wie Schreiben, Bruttolistenpreise etc. pp., das erledige ich dann, wenn ich keine wichtige Anfrage habe. Und klar, ich möchte natürlich meiner Familie ein gutes Leben bieten. Ich möchte ein guter Familienvater sein. Ich möchte finanziell gut dastehen. Und ich glaube, das Gesamtpaket rundet es ab, dass ich mich jeden Tag neu motivieren kann. Und ich vergleiche es wie im Fußball. Wenn ich ein Auto verkaufe, dann ist es wie ein Stürmer, vielleicht ein Tor schießt. Und deswegen, da bin ich immer noch hungrig und deswegen fühle ich mich da eigentlich, glaube ich, ganz gut wohl. Und ja, freue mich trotzdem jeden Morgen irgendwie dann in meine Business-Kleidung zu steigen, den Rechner anzumachen und denke, wann kommt der erste Vertrag?
Ja, du hast ja was Schönes gesagt, ein gutes Leben. Kannst du definieren, was für dich ein gutes Leben ausmacht? Das ist ja bei jemand anders.
Ja, ich sag mal, ein sorgloses Leben, also ohne Sorgen zu leben. Klar, dass alle gesund sind, ist, glaube ich, bei jedem die Priorität. Finanziell abgesichert. Ich meine, heutzutage sieht man ja oft, gerade wir in der Autohausbranche wissen, wie Leute ihre Autos kaufen, die nicht so viel Geld übrig haben. Und ich glaube, wenn man hier sorgenfrei leben kann, mit einer gewissen Basis, dann gibt es schon viel Rückhalt, dass ich Tag ein, Tag aus mein Brot kaufen kann, zum Metzger gehen kann. Ich finde es immer, man sollte da demütig sein. Also ist auch sehr oft ein Thema mit meiner Frau tatsächlich, weil ich eben tatsächlich jeden Tag, ich kontrolliere meine ETFs, ich kontrolliere meinen Kontostand da, guck, was geht rein, was geht raus und versuche das tatsächlich ein bisschen zu halten. So. Und ja, deswegen ist das bei uns auch oft ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Da gibt es auch oft der Punkt, wo wir uns nach oben korrigieren müssen. Das heißt, ich sitze dann hin und sage, okay, wir müssen jetzt hier Maßnahmen machen und gehe heute zum Einkaufen. Der halbe Einkaufswagen ist voll und es kostet 300 Euro. Ja. Und mit meiner Familie brauche ich das halt dreimal. Ja. So, dann kostet der Einkauf im Monat ein Taui. Ja. Dann zieh mal noch Miete ab, deine Versicherungen, deine ganzen Abos, was du brauchst, um Fußball zu schauen, etc. pp. Ja, da kommt da unterm Strich nicht mehr viel raus. Und ich bin jeden Monat stolz, wenn ich was auf die Seite tun kann. So, und das tue ich nicht für mich auf Seite, weil als ich keine Familie hatte, habe ich gefühlt gar nichts auf Seite getan. Ja. Also gefühlt, klar, habe ich irgendwie was auf Seite gebracht, aber es war mir nicht so wichtig wie heutzutage. Und ich glaube, das empfinde ich so. Oder das kann ich dir so beantworten auf deine Frage.
Flo, was ich super spannend finde, du bist ja ein saumotivierter Typ, ne? Also du lebst ja auch dieses richtige Vertrieblerleben. Also das ist so DNA ein Teil von dir. Aber wir kennen das ja alle, Vertrieb ist eine Achterbahnfahrt. Und ich möchte gar nicht die Laune runterziehen, aber dir als Fußballer und Vertriebler würde ich einfach mal die Frage stellen, es gibt ja auch Tage, wo es nicht funktioniert. Und da fragt man sich am Ende, woran hat es gelegen?
Ich wusste, dass
es woran hat es gelegen? Wie gehst du mit diesen Tagen um?
an Tagen, wo es nicht läuft, schreibe ich mir das auf, dass es nicht gelaufen ist tatsächlich. Und am Jahresende, so ab Oktober, wird die Liste immer größer. Oder was heißt größer? Das sind immer so halbe Seiten, so eine klassische Word-Datei wie so ein Nerd. Und dann versuche ich mir diese Punkte, die in diesem Jahr nicht liefen, schreibe ich mir auf, wie ich das optimieren könnte. Mhm. Früher habe ich da tageweise gesessen und habe das immer wieder als Szenario vorgespielt, was kann ich machen, dass das besser wird. Mhm. Heutzutage ist es leichter, da gibst du es in der KI ein, dann kommen da auch 15 Vorschläge. Oder ich versuche dann tatsächlich, wenn was nicht läuft, zu beobachten, wie macht das ein Kollege? Oder frag dann auch nach, wie machst du das? So. Mhm. Und das hilft mir, diese Fehler prinzipiell, ich mache Maßnahmen, um diese Fehler nicht mehr zu machen. Und dann kommen aber irgendwann wieder neue Fehler. Aber ich finde es gut, Fehler zu machen, weil nur aus Fehler kann man lernen. Perfekt sein geht fast gar nicht, weil die Zeit einfach zu schnell läuft. Ja. Und deswegen, ich finde es schön, Fehler zu machen. Deswegen hebe ich mir das für das Jahresende immer auf und versuche nicht, meinen Kopf in den Sand zu stecken, sondern arbeite es auf einmal auf. Mhm. Aber auch nur, weil es, sage ich mal, im Grunde genommen immer läuft irgendwie. Es gibt immer schlechte Tage, aber den lasse ich mir nicht versauen, nur weil es jetzt heute nicht laufen ist tatsächlich, weil es wichtigere Sachen gibt wie der Job tatsächlich. Und ja, ich mache mir da so eine Summary, mache mir da einen Maßnahmencode und dann versuche ich das kommende Jahr umzusetzen.
Also Chapeau, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden.
Hundertprozentig.
Ich habe seit 3 Jahren ungefähr oder vielleicht auch schon 4 das Motto Fail Faster, weil ich bin der Typ, der oft so schlechtem Geld noch Gutes hinterherwirft. So, man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Das ist so, ne, ob ich in mein Aktiendepot gucke, als auch irgendwie bei im beruflichen Kontext. Und das habe ich mir wirklich dadurch abgewöhnt, durch dieses Fail Faster. Das ist einfach, dass du gewisse Anzahlen von Scheitern brauchst, um ans Ziel zu kommen. Ja. Liegt einfach in der Natur der Sache. Ja. Und ich will das gar nicht so platt runterbeten wie einige Vertriebscoaches das machen, die sagen, du bist nur 1000 Anrufe von deinem Wunschumsatz entfernt. Ja, 900 werden Nein sagen, aber 100 sagen Ja. Aber das Gesetz der großen Zahl ist für mich schon wichtig und da glaube ich auch dran. Ja, also fail faster ist mein Motto für schlechte Tage. Nico, was ist dein Motto für schlechte Tage?
Boah, mein Motto für schlechte Tage? Naja, ich glaube, da kommt ein bisschen die Lebenserfahrung. Also das hört sich jetzt ultra altbacken drauf an.
Opa aber, erzählt vom Krieg.
Ja, genau. Früher, nein, aber umso älter du bist, umso mehr schlechte Tage hast du gehabt. Es gibt nicht nur gute Tage. Und ich glaube, ich habe da nicht mal ein Motto dafür, weil die gehören zum Leben einfach dazu. Und das einfach das Wissen zu haben, so quasi, steh auf, richte die Krone und jetzt beiß halt mal zusammen, weil es kommen auch wieder andere Zeiten. Es ist oftmals schwer, auch gerade im Job habe ich wenig schlechte Tage, wo ich jetzt sage, es ist jetzt wirklich so, also da müssen viele andere Dinge zusammenspielen, dass ich wirklich sage, boah, jetzt ist gerade eine schwierige Zeit, aber auch wenn man es dann in dem Moment nicht sieht, am Ende vom Tag weiß man, es kommen wieder andere Zeiten und es wird auch wieder besser und das ist, glaube ich, auch eine Message, die man auch vielen, die sich vielleicht gerade jetzt, wo sie es hören, selber in einer Situation sehen, da darf man sich das immer wieder bewusst machen an der Stelle.
Ja, und ich glaube, ich sehe es an meinen älteren Kollegen, einfach auch mal akzeptieren. Mhm. Also,
na, das können die nicht.
Doch, das können die schon.
Du kennst die, nein, doch. Wir kennen die beide. Das, ja, wir waren in so aber, vielen Schulungen gesessen, wo ältere aber was Kollegen heißt, waren, die ständig nur gemotzt haben und geschimpft haben über Dinge, wo wir werden das hier in diesem Schulungsraum nicht klären, Junge. Lass
aber,
es.
Aber ich glaube, das ist nur ihr Ego.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist nur ihr Ego, weil in Summe muss ich ja sehen, die gehen dann halt heim. Die gehen dann halt heim und das war's. Also die nehmen nie die Arbeit so wie ich mit nach Hause. Wie gesagt, ich habe die Arbeit grundsätzlich 24 Stunden im Kopf. Wenn ich irgendwas sehe, was ich für meine Arbeit verwenden kann, dann finde ich das cool, dann schreibe ich mir das kurz auf. Das machen die alle nimmer. Und wenn die mal 3 Geschäfte nicht gemacht haben, dann zucken die und sagen, ist in Ordnung. Also wir tun es auch 50 weniger. Bei mir müssen es 50 mehr sein oder wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube, das ist so ein das ist Lebenserfahrung.
Ja, und wir haben ja auch noch ein paar Jährchen, wer weiß, vielleicht sind wir in vielen, in nicht allzu ferner Zeit dann auch die, die hinten sitzen und sagen,
wie oft würde ich mir wünschen, ja genau, aber wie oft würde ich mir wünschen, dass ich mir nicht so viel Gedanken über irgendwas mache.
Ja.
Man schimpft ja oft über die Leute, die sich gar keine Gedanken über gar nichts machen, aber die gehen einfach trotzdem so oft so viel leichter durchs Leben wie wir wahrscheinlich, wo viele Gedanken machen. In der letzten Zeit sage ich immer, in der Mitte liegt die Wahrheit, glaube irgendwie, wenn sich jeder wohlfühlt in seiner Haut mit seinen Entscheidungen, ist glaube ich für jeden okay, wie er es selber macht. Aber ich würde mir schon trotzdem wünschen, dass ich mir über manche Sachen nicht so viel Gedanken mache.
Ja. Wir haben tatsächlich, komischerweise Moritz und ich hatten eine Phase in diesem Podcast, da haben wir unglaublich viele Metaphern aus der Flugbranche gehabt, warum auch immer, keine Ahnung. Aber eins habe ich daraus mitgenommen, und das war einfach das Thema, wir fliegen ans Gewitter ran und dann schauen wir, wenn wir davor stehen, fliegen wir außen rum, oben drüber oder was machen wir denn eigentlich draus? Und das nehme ich zumindest für mich jetzt mit und fahre damit sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Finde ich auch klasse. Ich habe noch zwei Fragen, Flo. Die erste Frage ist, wie viele Kilometer hast du dir eigentlich hierher den Weg gemacht?
Ich glaube knapp 120.
Wow. Puh. Also an der Stelle nochmal vielen Dank.
Vielen, dafür. Vielen Dank, ja.
Und die zweite Frage, und das ist die, die mich auch noch brennend interessiert ist, hat sich's gelohnt, war schön?
Ja, auf jeden Fall. Also war eine ganz tolle Erfahrung. Ihr habt hier ein ganz tolles Studio, ihr habt hier ganz tolles Equipment und vor allem, ihr seid zwei wundervolle Menschen. Danke. Es war eine tolle Erfahrung. Ihr habt natürlich auch viel Lobeshymnen gehört. Danke, Nico. Aber wie gesagt, einfach mal drüber zu sprechen, das tut gut. Die Erinnerungen mit der Zeitung und dem allem, was wir heute geredet haben, das werde ich alles mitnehmen und das Grinsen heute wahrscheinlich auch nicht mehr rauskriegen. Ich bin tatsächlich gespannt auf dieses Endprodukt und wahrscheinlich müsst ihr mich nochmal einladen.
Das machen wir herzlich gerne.
Absolut, du bist jederzeit herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du viele Dinge mit uns geteilt hast und ich bin maximal motiviert. Ich hoffe, ihr seid es auch und in dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Flo.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Merci. Ciao.